Inforadio Podcast.
Willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio für Sie, Henning Bechter. Richtiges Winterwetter gab es in den vergangenen Jahren ja kaum in unserer Region. Wir sind schon gar nicht mehr richtig gewohnt. Aber seit dem Wochenende ist der Schnee mal wieder hier. Dazu kommen eisige Temperaturen und ein heftiger Wind. Das führte zum Beispiel dazu, dass die Straßenbahn in Cottbus komplett ausfiel. Wie sich das Wetter sonst noch auf Straßen und Schienen in Brandenburg ausgewirkt hat, das weiß RBB-Reporter Carsten Steinmetz.
Es geht oft nur sehr langsam voran auf den verschneiten Brandenburger Straßen. Autofahrer brauchen Geduld. Viele haben sie aber auch.
Wenn man vernünftig fährt, kommen sie überall durch. Ne? Man muss ja nicht fahren wie so ein Idiot.
Ich habe aufgepasst und bin langsam gefahren.
Also die Straßen heute in Potsdam sehr schlecht, in Geltow sehr schlecht. Ich komme aus Werder. Am Radfahrer auch, die fahren müssen.
Denn Radwege sind kaum geräumt. Der Winterdienst macht, was er kann, versichert Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien im Einsatz. Sie hätten 200 Fahrzeuge zur Verfügung, würden die Straßen räumen und Tausalz streuen. Große Schwierigkeiten gäbe es aber vor allem im Süden des Landes.
Der Wind weht und die Straßen sind schnell wieder verschneit. Probleme sind die Verwehungen. Zum Teil sind Fahrzeuge stecken geblieben. 5 Landesstraßen mussten deshalb abschnittsweise gesperrt werden.
Mehr als 2 Stunden lang vollgesperrt war auch die A9 in Richtung Leipzig. Zwischen Belitz und Brück war ein LKW in Schlingern geraten und umgekippt. Insgesamt ist die Zahl der witterungsbedingten Verkehrsunfälle nach Polizeiangaben allerdings gering. Sie lag bis zum Mittag nur bei 25. Bei 5 Unfällen hat es Verletzte gegeben. Wer vom Auto auf die Bahn umgestiegen ist, sollte auch mehr Zeit einplanen. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen, weil Weichen immer wieder freigeräumt werden müssen, sagt Bahnsprecher Matthias Waha.
Die Kolleginnen und Kollegen räumen und schippen, was das Zeug hält. Aber wenn dann der Wind die Weichen direkt wieder zuweht, das ist einfach herausfordernd.
Und so sind die wohl am besten dran, die heute nicht unterwegs sein müssen. Gefahren lauern manchmal aber auch beim Freizeitspaß im Schnee. Das Potsdamer Bergmann-Klinikum musste gestern 4 Erwachsene behandeln, die sich beim Rodeln verletzt haben. Kinder sind die Hügel dagegen offenbar besser und unfallfreier runtergesaust.
Carsten Steinmetz über den Wintereinbruch in Brandenburg. Und auch in Berlin ist natürlich seit Sonntag weiß die dominierende Farbe. Sieht ja erstmal schön aus, kann aber auch für Fußgänger zur Rutschpartie werden. Wer muss dabei eigentlich die Gehwege räumen? Inforadio-Reporterin Anna Korwes hat sich umgehört.
Ob in Charlottenburg oder Wedding, Berliner Fußgänger schlittern und eiern gerade über Flickenteppiche aus Schnee, Streu und Eis. Während vor dem einen Haus der Gehweg mustergültig freiliegt, türmt sich vor dem nächsten der zur Seite geschobene Schnee als Berg. Der Spaßfaktor hält sich in Grenzen.
Nicht gut. Sehen Sie, man kann nicht einlaufen einfach. Ist gefährlich.
Wenn zum Beispiel auf Epileptikerin, da muss ich auch aufpassen. Das ist ja überall nicht gestreut. Na klar, ärgert mich das.
Also heute früh war genug geräumt. Gerade ist nicht genug geräumt, aber es schneit auch sehr doll.
Ich gehe sehr vorsichtig. Ich habe schon eine Bruchlandung gemacht. Also es müsste eigentlich mehr gemacht werden.
Nur von wem? Bei Schneeräumen denken die meisten erstmal an die orangefarbenen Wagen der Berliner Stadtreinigung. Aber Bürgersteige fallen nicht in ihren Beritt, betont Sprecher Sebastian Harnisch. Die BSR sei zuständig für Fahrbahnen, Radwege, Haltestellen und Fußgängerüberwege und zwar in verschiedenen Prioritäten.
Priorität haben wichtige Fahrbahnen, zum Beispiel die Stadtautobahn, aber auch Radfahrstreifen und die Fußgängerüberwege. Und erst wenn diese geräumt und gestreut sind, dann kommen zum Beispiel die Nebenstraßen an die Reihe. Auf Nebenstraßen und auch auf Radwegen, da können wir jedoch nur Schnee räumen. Das Gesetz, das sieht dort keine Streumaßnahmen vor und der Einsatz von Auftaumitteln ist dort sogar verboten.
Deswegen sehe es da heute zum Teil auch noch sehr verschneit aus, trotz aller Bemühungen, so Harnisch.
Alle verfügbaren Kräfte und Fahrzeuge sind in 3 Schichten unterwegs, also rund um die Uhr.
Auf Bürgersteigen springt die BSR nur in absoluten Ausnahmefällen ein. Etwa auf Anordnung des Ordnungsamts. Wenn eine besondere Gefahr dadurch entstünde, dass die, die eigentlich für Gehwege verantwortlich sind, ihrer Räumpflicht nicht nachkommen. Und das sind in Berlin die Hausbesitzer, sagt Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus und Grund.
Grundsätzlich sagen die Gerichte, dass man so in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr an Werktagen freizuräumen hat. Am Sonntagen und Feiertagen ab 9 Uhr, da darf man ein bisschen länger schlafen. Aber ich muss ja nicht Schnee räumen, wenn der Gehsteig innerhalb von 5 Minuten wieder zugeschneit ist. Also ich darf wirklich auch abwarten, bis es sich beruhigt.
Sobald der Schneefall aber schwächer wird oder aufhört, muss der Hauseigentümer oder ein beauftragtes Unternehmen zur Schippe greifen, auch mehrmals am Tag. Vor dem Haus muss eine etwa 1,5 Meter breite Schneise gefahrlos begehbar sein.
Und das führt dann eben zum Berliner Flickenteppich, je nachdem, wie gut die einzelnen Hausverantwortlichen vor der Immobilie räumen. Anna Korwes war das. Corona trifft alle, aber nicht alle gleich. Das zeigt eine Studie, die der Berliner Senat veröffentlicht hat. Sie vergleicht die Fälle und Infektionen in Berlins Bezirken. Das Ergebnis, statistisch gesehen, sind Menschen mit niedrigeren Einkommen in dichter besiedelten Bezirken stärker von Covid-19 betroffen. Unser landespolitischer Reporter Jan Menzel zeigt Ihnen die Einzelheiten.
Die Studie nutzt Daten aus dem Jahr 2020. Untersucht wird der Zeitraum zwischen dem Auftreten der ersten Fälle in Berlin, dem Anstieg der Zahlen im März bis Ende Oktober, also die Zeit nach den Herbstferien. Für diese Spanne sind die Ergebnisse statistisch gesehen eindeutig. Am stärksten von der Pandemie betroffen waren Neukölln, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. Das sind die Bezirke, in denen die Sozialstruktur tendenziell ungünstiger ist. Hier gibt es weniger Grün- und Erholungsflächen. Viele Menschen haben eher einfache Wohnungen und leben auf engem Raum zusammen. Die Studie zeigt, je mehr Arbeitslose und Transferempfänger in einem Bezirk wohnen, desto höher die Covid-19-Inzidenz. Mehr Fälle gibt es der Untersuchung zufolge auch dort, wo mehr Menschen mit Migrationshintergrund und aus dem Nicht-EU-Ausland leben. Im Untersuchungszeitraum bis Ende Oktober 2020 weist Berlin zudem im Ländervergleich die höchsten Fallzahlen auf. Die Covid-19-Inzidenz lag mit 796 Fällen je 100.000 Einwohner deutlich über dem Bundesdurchschnitt mit 578 Fällen. Auch nach Altersgruppen unterteilt ergeben sich Unterschiede. 3/4 der labortechnisch bestätigten Infektionen entfielen auf die Gruppe der 15- bis 59-Jährigen. Sie sind laut Studie besonders mobil und auch beruflich unterwegs. Nachgewiesene Infektionen bei Menschen, die älter als 60 Jahre sind, machten lediglich 14% aller bestätigten Fälle aus. Nur 9% der Covid-19-Fälle in dieser ersten Phase der Pandemie betrafen Kinder und Jugendliche. Die Studienautoren vermuten, dass frühzeitige Kita- und Schulschließungen sich positiv ausgewirkt haben könnten.
Jan Menzel, Covid-19 hat in Berlin ärmere Menschen stärker getroffen. Das Ergebnis einer Studie. Ende September wird nicht nur der Bundestag, sondern auch das Berliner Abgeordnetenhaus neu gewählt. Und obwohl wir alle nicht hoffen, dass Corona das Land dann immer noch fest im Griff hat, wissen kann es noch niemand. Damit auf jeden Fall gewählt werden kann, haben 5 der 6 Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus eine Änderung im Wahlrecht entworfen. Die wurde jetzt im Innenausschuss debattiert und unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz hat dabei zugehört.
Mit wesentlichen Änderungen im Wahlrecht will sich die Berliner Politik auf den 26. September vorbereiten. Mitgliederversammlungen können komplett oder teilweise digital abgehalten werden. Die Schlussabstimmungen bei der Kandidatenaufstellung sind allerdings nur per Urnen- oder Briefwahl möglich. Kleinere Parteien brauchen für die anstehende Wahl nur noch knapp die Hälfte der sonst erforderlichen 2200 Unterschriften, um zugelassen zu werden, so der rechtspolitische Sprecher der Linken Sebastian Schlüsselburg.
Jetzt mag es die ein oder andere Partei geben, Stimmen haben mich da auch schon erreicht, dass das jetzt immer noch sozusagen irgendwie ein erhebliches Erschwernis ist. Wir sehen aber bei einer juristischen Abwägung schlechterdings keine Möglichkeit, sozusagen sie noch weiter zu reduzieren.
Schlüsselburg bedauert, dass keine erleichterte Regelung für die Unterschriftensammlung von Volksinitiativen gefunden wurde. Ein anderer Punkt im Gesetzentwurf sorgte noch einmal für Diskussionen im Innenausschuss. So soll es im Fall einer außergewöhnlichen Notlage, beispielsweise einer Pandemie oder einer Naturkatastrophe, möglich sein, die Wahl komplett per Briefwahl abzuhalten. Kritik daran kommt von der AfD, die darin verfassungsrechtliche Bedenken sieht, so der rechtspolitische Sprecher Marc Wallender.
Sie schließen die Urnenwahl komplett aus mit dieser Vorschrift und da wird es problematisch, zumal das unbestimmt ist, ab wann denn diese Ultima Ratio eintritt.
Es handle sich um eine Kann-Vorschrift, kontert unter anderem CDU-Innenpolitiker Burkhard Dregger, die maximal eintreten könne, wenn auch auf nationaler Ebene die Bundestagswahl nur per Briefwahl möglich sei. Das Land befinde sich weiterhin in einer außergewöhnlichen Lage, so Dregger. Dass die Wahlen stattfinden, habe oberste Priorität.
Denn es kann ja keine Option sein, dass die Wahlen dann nicht stattfinden können, weil sie aus Gründen einer Notlage, einer Pandemie, die Anwesenheit in Wahllokalen nicht erlaubt und gleichzeitig die Durchführung von Wahlen auf andere Weise ohne Präsenz vom Wahlrecht nicht gestattet wird.
Mit den Stimmen aller Fraktionen bis auf die der AfD geht der Entwurf nun zur zweiten Lesung ins Plenum und soll am Donnerstag beschlossen werden. Die geänderten Regeln sind bis zum Ende des Jahres befristet.
Birgit Radatz hat sie über geplante Änderungen beim Berliner Landeswahlgesetz informiert. Seit 100 Tagen hat die Hauptstadtregion den neuen Flughafen BER. Alles könnte so schön sein, wären da nicht die Reisebeschränkungen durch die Corona-Krise und damit verbunden ein beinahe Zusammenbruch der Passagierzahlen. Der BER 100 Tage nach seinem Start, RBB-Reporter Thomas Rautenberg hat sich in Schönefeld umgesehen.
Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrup weiß nicht so recht, ob er sich freuen soll. Mit mehr als 8 Jahren Verspätung hat er endlich den BER ans Netz gebracht. Und nun will oder kann kaum noch jemand fliegen.
Seit 100 Tagen funktioniert der Flughafen gut. Wir haben ein paar kleinere Kinderkrankheiten gehabt, mal ein Auftritt, der nicht funktionierte, mal Kleinigkeiten in den Prozessen, die nicht ganz optimal waren. Aber eigentlich sind wir sehr zufrieden. Allerdings ein großer Wermutstropfen ist die Pandemie. Es war für uns alle ein bitterer Moment zu sehen, dass am 2. November wir den Lockdown wieder hatten, alle Geschäfte wieder schließen mussten. Das war bitter.
Bitter ist vor allem das finanzielle Desaster, das Corona in den Büchern der Flughafengesellschaft hinterlässt. Wo kein Passagier unterwegs ist, fehlen die Einnahmen aus den Start- und Landegebühren, bringen leerstehende Parkhäuser oder Geschäfte zusätzliche Verluste. Täglich 1 Million Euro Minus hat die Flughafengesellschaft zu verkraften. In diesem Jahr müssen die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund schon mal mit einem Darlehen über 660 Millionen Euro aushelfen. Sonst wäre der neue Flughafen pleite. Im Hauptterminal, wo es in Normalzeiten brummen würde, herrscht eine fast unheimliche Ruhe. Nur ganz wenige Menschen sind unterwegs. Am 23. Februar soll das BER Terminal T5, der frühere Flughafen Schönefeld, zumindest für ein Jahr geschlossen und eingemottet werden. Die Flughafengesellschaft verspricht sich dadurch Einsparungen in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro.
Unser Flughafenexperte Thomas Rautenberg war am BER. Der hat vor 100 Tagen eröffnet und hängt jetzt im Corona-Loch. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es wie immer auch als Podcast oder auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.